NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Klein, aber sehr fein. Nun schon im 6. Jahr sind die jüdischen Filmtage Hamburg ein kleines Juwel im sommerlichen Kulturprogramm in der Hansestadt. Ab Sonntag bieten sie an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 5 herausragende Filme aus den USA, Israel, Frankreich und Belgien in 3 bekannten Hamburger Programmkinos, nämlich Metropolis, Abaton und Zeise. Veranstalter ist die Jüdische Gemeinde Hamburg in Kooperation mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Die Kulturreferentin der Gemeinde, Elisabeth Friedler, verantwortet die Filmtage. Die Auswahl hat sie gemeinsam mit anderen begeisterten Cineasten getroffen, vor allem der Direktorin des in Hamburg ansässigen Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Kim Wünschmann. Herzlich willkommen, Frau Friedler und Frau Wünschmann. Frau Friedler, die vorigen Filmtage boten in der Auswahl der Filme auch formal eine große Spannbreite. Drama, Krimi, Doku, Komödie. Diesmal gibt es 4 Komödien und eine sogenannte Dramödie, also eine Mischung aus Drama und Komödie. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Also wie jedes Jahr macht sich unser 5-köpfiges Kuratorium auf die Suche nach spannenden neuen Filmen, die möglichst noch nicht in Hamburger Kinos gelaufen sind. Filme jeglichen Genres. Und dabei legen wir uns aber kein festes Korsett an. Die Filme müssen einfach qualitativ gut sein und gehaltvoll.
Sie müssen sie kriegen sozusagen. Sie müssen begeistert sein.
Genau, die Filme müssen uns kriegen.
Frau Wünschmann, Sie wollten noch was sagen.
Ja, dieses Jahr gab es zum Beispiel keine Dokumentationen in unserem Programm. Und das liegt einfach daran, dass wir viel gesichtet haben, uns aber keine Dokumentation überzeugt hat. Und wir haben jetzt 5 hervorragende Filme. Die sind als Dramödie, Komödie angegeben. Das Genre ist aber durchaus auch flexibel. Also Komödie bedeutet ja nicht oberflächlich zu sein, sondern wie gesagt, unter Komödie verbinden sich auch ganz viele Dramen, die sehr menschlich sind und die sehr vieles in uns ansprechen, was uns bewegt.
Der Eröffnungsfilm Bad Shabbos, 2024 in den USA gedreht, ist allerdings eine wirklich krasse Komödie. Sehr, sehr witzig, sehr komisch. Handelt von der Schabbatfeier in einer halbwegs orthodox praktizierenden Familie in New York. Zum ersten Mal sollen die katholischen Eltern der katholischen Verlobten eines der Söhne zu Besuch kommen und teilnehmen. In der Vorbereitung eskalieren alle möglichen Konflikte in der jüdischen Familie. Aus Versehen kommt eine Person zu Tode und man will die Leiche unauffällig wegschaffen, ohne die Schabbatregeln zu brechen. Wieso gerade dieser Film zur Eröffnung?
Naja, wir wollten einfach einen Film zeigen, der Menschen zusammenbringt und Bad Shabbos begeistert. Bad Shabbos hat im letzten Jahr ganz viele Publikumspreise gewonnen und von daher war es für uns naheliegend, dass wir den als Eröffnungsfilm nehmen und starten und auch quasi auf das Publikum eingehen. Und was die Komödie besonders ausmacht und was wir in Deutschland nicht kennen, ist diese jüdische Selbstverständlichkeit, mit der dieser Film arbeitet. Also ganz selbstverständlich werden ohne didaktische Erklärung jüdische Begrifflichkeiten benutzt. Diese jüdische Identität wird ganz selbstverständlich gezeigt. Und das war auch ein Punkt, warum wir diesen Film so sehenswert fanden.
Der läuft original mit Untertiteln, ne?
Der läuft im englischen Original mit deutschem Untertitel.
Sie haben diesmal 3 Filme mit deutschen Untertiteln. Das ist ein Fortschritt.
Ja, tatsächlich sind wir da auf die Kritik, die es gab, an den Filmtagen eingegangen. Und die einzige Kritik, die es wirklich gab, war, dass vielen Zuschauerinnen es schwer gefallen ist, mit dem englischen Untertitel manchmal sehr schnell mitlesen zu können und dann gegen Inhalt verloren. Und so sind wir jetzt bemüht und haben tatsächlich 2 deutsche Untertitel auch anfertigen lassen.
Mein Favorit unter den Filmen, die ich vorab sehen konnte, ich habe 3 gesehen, ist Bella. Es geht um eine weiße Taube, die ein junger in Europa lebender Israeli von seinem in Israel lebenden Vater erbt. Als er begreift, dass diese Taube, die er erstmal dankend abgelehnt hat, sehr wertvoll ist, ist sie schon im Westjordanland bei der Verwandtschaft des arabischen Ziehsohns dieses verstorbenen Vaters gelandet. Und der ganze Film handelt davon, wie der palästinensische Bilal und der jüdische Yoki samt ihren Frauen in einem wilden Roadtrip durchs Westjordanland versuchen, diese Taube abzuholen und nach Jerusalem zu schaffen, gegen den Willen der palästinensischen Familie und der israelischen Soldaten an diversen Checkpoints. Dieser Film hat sehr viel Tiefgang, ist sehr differenziert. Was haben Sie beide mitgenommen aus dem Film, Frau Friedler?
Naja, das Interessante an dem Film ist die Machart. Der Film gehört zu dem neuen Koexistenzkino. Das heißt, dass nicht eine ideologische oder der politische Konflikt im Vordergrund steht, sondern im Zentrum stehen unterschiedliche Menschen und ihr Zusammenleben. Ja, und auch, dass der Film von einem israelischen und einem palästinensischen Regisseur zusammen gemacht wurde, das finden wir spannend. Und es ist halt ein Roadmovie und Menschen und ihre Alltagssituationen stehen im Vordergrund. Und es wird nicht Tragik oder Gewaltbilder genutzt, sondern Humor und Absurditäten. Und dabei ist der Humor dient nicht der Verharmlosung, sondern er macht auch gesellschaftliche Widersprüche sichtbar.
Frau Wünschmann, der stellvertretende Direktor des Instituts für die Geschichte der Deutschen Union, der frühere, Andreas Brämer, war sehr engagiert für den jüdischen Filmclub in Hamburg. Jetzt ist Brämer schon eine ganze Weile in Heidelberg. Geht die Arbeit des Filmclubs weiter? Gibt es ihn?
Ja, also der jüdische Filmclub wurde kontinuierlich fortgeführt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Ich möchte gerne alle Hörerinnen und Hörer nochmal einladen. Kommen Sie in den jüdischen Filmclub, es geht weiter.
Herzlichen Dank, Elisabeth Friedler von der Jüdischen Gemeinde Hamburg und Kim Wünschmann vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Die Jüdischen Filmtage Hamburg beginnen an diesem Sonntag, den 7. Juni, und dauern bis zum 11. Juni. Alle weiteren Infos unter www.jüdischefilmtage.de. Als Musik haben Sie, Frau Friedler, sich von der Antilopengang den Song Oktober in Europa gewünscht. Der Song kritisierte ein Jahr nach dem Massaker der Hamas in Israel linken Antisemitismus und Israel-Hass. Er machte Ende 2024 regelrecht Furore. Also er wurde wirklich viel diskutiert, viel kommentiert. Drückt er auch Ihr derzeitiges Lebensgefühl aus?
Ja, was soll ich sagen? Als ich das Lied das erste Mal gehört habe, damals 2024, kamen mir wirklich die Tränen in die Augen. Und es ist unfassbar beeindruckend und ich war überrascht und fast glücklich, dass eine nicht-jüdische deutsche Band in 3:30 das zusammengefasst hat und auf den Punkt gebracht hat, was wir erdulden und erleben mussten.
Ich hab gedacht, es wär vorbei. Ich hab gesagt, du bist jetzt heil. Ich hab gehofft, es wär verheilt. Es tut mir leid. Du hast gesagt, du bist daheim. Du hast gewagt, du fühlst dich frei. Nie mehr wieder hier allein.
Keine Sonne auf der Sonnenallee. Du gehst mit Kippa noch nicht mal auf die Champs-Élysées. Die Zeiten sind rau und ich weiß nicht genau, ob ich mich trau, morgen nochmal in die Zeitung zu schauen. Und ich dreh meine Runden. Seit dem 7.10. will ich das Gespräch nicht mehr suchen. Überraschung, auch Greta hasst Juden. Damals waren ganz schnell die Täter verschwunden. Heute sind die größten Antisemiten alle Antirassisten gegen Hass und für Frieden. Und der Kanzler hört sich so bestürzt an. Danach trinkt er Tee mit den Mördern. Es ist ein Irrgarten, es ist das nackte Grauen. Du denkst schon lang daran, mit deinen Kindern abzuhauen. Es hieß doch nie wieder Ohnmacht. Es wird Oktober in Europa.
Oktober in Europa, das war die Antilopengang. Die Hip-Hop-Band besteht aus den drei Rappern Kolja, Panik Panzer und Danger Dan, die in Düsseldorf und Berlin leben. Seit ihrer Gründung 2009 nahm die Band immer wieder Rechtsradikalismus und autoritäre Strukturen mit provozierenden Sätzen aufs Korn, wobei sie auch die kommunistischen Diktaturen sarkastisch vorführte. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Die Buber-Rosenzweig-Medaille 2027 wird an die Schauspielerin Uschi Glas, die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und die Filmemacherin Düsen Tekay verliehen. Das teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit mit. Die drei Preisträgerinnen stünden beispielhaft für hohes Engagement gegen Antisemitismus. Erstmals geht die Ehrung an drei Personen zugleich. Die Schauspielerin Uschi Glas erhebe seit vielen Jahren ihre Stimme gegen antisemitische Beleidigungen und Gewalt und rufe Politik und Öffentlichkeit zu einem entschiedenen Einsatz dagegen auf. Pau habe sich in ihrer politischen Arbeit entschieden gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus engagiert. Tekay setze sich gegen religiösen Extremismus und für Minderheitenschutz ein. Die Zahl der Fälle von Antisemitismus in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand seit dem Beginn ihrer Erfassung gestiegen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS dokumentiert für das Jahr 2025 insgesamt 672 Fälle. Das sei ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Gemeldet wurden dabei Angriffe, Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Deutlich angestiegen sei die Zahl gezielter Sachbeschädigungen, vor allem gegen Gedenkstätten und Gedenkinitiativen. Die häufigste Erscheinungsform der antisemitischen Vorfälle war den Angaben zufolge Israel bezogen. Die Leiterin der Meldestelle, Katarzyna Miszkiel-Deppe, nannte die Zahlen alarmierend. Sie zeigten, dass antisemitische Einstellungen in Teilen unserer Gesellschaft weiterhin tief verankert seien und sich zunehmend verfestigten. Das Amtsgericht Flensburg hat einen Einzelhändler wegen Volksverhetzung zu einer 6-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Er hatte im September 2025 in seinem Schaufenster ein Plakat aufgehängt mit der Aufschrift »Juden haben hier Hausverbot«. Der Mann muss zudem 1200 Euro zahlen. Der Betrag soll der KZ-Gedenkstätte Ladelund zugutekommen. Der Angeklagte habe mit dem Plakat gegen die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Hass aufgestachelt, hieß es in der Urteilsbegründung. Die Äußerung rufe bewusst Assoziationen an die Zeit des Nationalsozialismus hervor. Der Hinweis des Mannes, er habe nur solche Juden gemeint, die die Angriffe der israelischen Regierung auf den Gazastreifen gutheißen, sei unerheblich, da das Plakat dazu nicht differenziert habe. Ein Hotel in Bayern hat eine Buchung aus Israel mit einer antisemitischen Begründung abgelehnt. Die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Talia Lador, verurteilte das Verhalten des Hotels scharf auf der Plattform X. Demzufolge hatte das Hotel auf die Buchungsanfrage wörtlich geantwortet, in unserem Hotel sind keine Juden erlaubt. Das Hotel entschuldigte sich inzwischen bei dem Gast und lud diesen zu einem kostenlosen Urlaub ein. Der Juniorchef erklärte, sein Haus habe vermehrt mit Phishing-Versuchen über eine große Buchungsplattform zu tun, bei denen Nutzerdaten gestohlen worden seien. Es sei dem Hotel äußerst wichtig, dass die Äußerung nicht in Hinblick auf Menschen jüdischen Glaubens gemacht wurde, sondern aus Ärger über die zahlreichen Fake-Buchungen. Dennoch bliebe der Vorgang inakzeptabel. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte, die menschenverachtende Aussage lasse sich unabhängig vom Versuch der Kontextualisierung keinesfalls rechtfertigen. Der Vorfall müsse auf strafrechtliche Konsequenzen überprüft werden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft München mitteilte, hat der zentrale Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei gehe es zunächst um die vollständige Aufklärung des Sachverhalts. Eine interaktive Karte zeigt bundesweit jetzt mehr als 15.000 Orte jüdischen Lebens. Das Jüdische Museum Berlin hat sein Portal aktualisiert und parallel dazu eine neue Bildungskampagne gestartet. Auf der sogenannten Community-Plattform können Besucher die Karte mitgestalten und Beiträge einstellen. Auf der Internetseite veröffentlicht das Museum zudem redaktionelle Texte wie etwa Biografien oder Vorschläge zu Spaziergängen, die an Orten jüdischer Geschichte vorbeiführen. Im Zentrum der bundesweiten Bildungskampagne Jüdisch in Kiez und Kaff steht nach Angaben des Museums die Botschaft, dass jüdische Kultur zu ganz Deutschland gehöre, egal ob in der Großstadt oder im Dorf. Geplant sind unter anderem Aktionen in Göttingen und Lübeck. Soweit die Meldungen.
Es ist ein renommierter Preis, der Leo-Beck-Preis. Die höchste Auszeichnung des Zentralrats der Juden wurde, um einige Beispiele zu nennen, 1994 dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker verliehen, 2007 Angela Merkel, 2024 ging er an den derzeitigen Präsidenten von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Stets ehrte der Zentralrat damit Persönlichkeiten, die herausragend für die jüdische Gemeinschaft eingetreten sind und weiter eintreten. In diesem Jahr geht der Leo-Beck-Preis an den Kabarettisten, Autor und Moderator Dieter Nuhr. Er setze sich mit seinen Beiträgen mit herausragender Klarheit gegen Antisemitismus in der Medienlandschaft ein, begründete Zentralratspräsident Josef Schuster die Ehrung. Thomas Klatt über eine Entscheidung, die auch in der jüdischen Community zum Teil auf Kritik stieß.
Der deutsch-israelische Psychologe Ahmad Mansour wird am Mittwoch die Laudatio auf Dieter Nuhr halten. Zuvor äußerte sich Mansour in der Jüdischen Allgemeinen und lobte die Entscheidung des Zentralrats für Nuhr.
In einer Zeit, in der viele Kulturschaffende aus Angst oder Empörung, digitalem Druck oder sozialer Ausgrenzung lieber schweigen oder sich anpassen, hat er sich immer klar gegen Antisemitismus und gegen antisemitische Doppelstandards positioniert.
Der Kabarettist Dieter Nuhr eckt mit seinem Bühnenprogramm bewusst an, provoziert und scheut dabei auch nicht die Auseinandersetzung mit einem linksextremen oder islamistischen Antisemitismus.
Das Schöne am christlichen Abendland ist ja, man kann sich über die ortsübliche Religion lustig machen, man riskiert nichts. Ja, im islamischen Teil der Welt lässt man es besser. Ja. Weshalb ich übrigens den westlichen Teil der Welt sympathischer finde als beispielsweise den Gazastreifen. Aber das sehen natürlich viele anders heute bei uns, vor allem in der Kultur und an den Hochschulen. Da war man in diesem Jahr streng solidarisch mit der Hamas. Ich bin's nicht. Bin einfach kein Freund von Vergewaltigung, Folter und Leichenschänderei. Das ist alles. Ne? Aber an so einen Hochschulen ist man da offen. Ne? Weil man sagt, ist ja für einen guten Zweck. Ne? Für ein judenfreies Palästina.
Doch es gibt auch Kritik an der Preisvergabe für Dieter Nuhr, etwa von dem jüdischen Publizisten Chaim Guski auf seinem Blog Sprachkasse.
In erster Linie bezog sich meine Kritik an Dieter Nuhr, dass Dieter Nuhr in der Vergangenheit das Thema Antisemitismus nicht gerade kritisch aufgearbeitet hat. Er hat sich selber auch als Opfer einer pogromartigen Stimmung beschrieben.
Der Shitstorm sei die humane Schwester des Pogroms, sagte Dieter Nuhr vor 6 Jahren in einem Interview mit The Pioneer. Chaim Guski kritisiert, dass sich Nuhr mit diesem Vergleich selbst in eine Linie mit jüdischen Gewaltopfern gesetzt habe. Kritikern fällt ein weiteres Beispiel ein. Kurz vor dem 80. Jahrestag der Reichspogromnacht sprach Dieter Nuhr in einem TV-Trailer davon, der 8. November sei verglichen mit dem 9. November der wichtigere Tag in der deutschen Geschichte, weil da seine Sendung laufe. Der für den Trailer zuständige RBB entschuldigte sich später dafür. Dieter Nuhr äußerte sich jedoch auch jenseits der Bühne fragwürdig, kritisiert Chaim Guski.
Als er Lisa Eckhart verteidigt hat, war das ein öffentlich nachlesbarer Facebook-Post, der auch nicht eine künstlerische Äußerung war, sondern das war seine als Person getätigte Aussage.
Nach intensiven Protesten im Vorfeld war die Kabarettistin von einem Literaturfestival in Hamburg ausgeladen worden. Wer Lisa Eckhart Antisemitismus vorwerfe, müsse entweder geistesgestört oder böswillig sein, schrieb Nuhr. Eckhart fragte vor 5 Jahren in ihrem Bühnenprogramm unter anderem, wieso sind in Sachen Humor die Juden den Frauen 2 Nasenlängen voraus. Chaim Guski kritisiert, dass Dieter Nuhr der Kabarettistin eine Bühne biete. Auch andere jüdische Stimmen nahmen Anstoß an Äußerungen Lisa Eckarts. Nun aber erhalte ihr prominenter Verteidiger Nuhr vom Zentralrat den Leo-Beck-Preis, monieren Kritiker. Auf Anfrage wollten sich vor der Preisverleihung weder Dieter Nuhr noch der Zentralrat der Juden noch Laudator Ahmad Mansour dazu äußern. Mitte Mai hatte Zentralratspräsident Josef Schuster die Verleihung damit begründet, dass Nuhr einen Kontrapunkt zu antisemitischen Narrativen setze und sich klar an der Seite jüdischen Lebens positioniere.
Die feierliche Verleihung des Leo-Beck-Preises an Dieter Nuhr findet kommenden Mittwoch, den 10. Juni 2026, in Berlin statt. Die Laudatio wird der Psychologe und Autor Ahmad Mansour halten. Für uns berichtete Thomas Klatt. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
An diesem Schabbat lesen wir in der Synagoge das 8. Kapitel aus dem 4. Buch Mose, aus dem Sefer Bamidbar. Dieser Wochenabschnitt berichtet von der Menorah, vom 7-armigen Leuchter. Die Menorah ist das älteste Symbol unseres Volkes. Wir finden den 7-armigen Leuchter sehr häufig. Man sieht ihn auf jüdischen Grabsteinen aus dem antiken Römerreich. Die Juden in den entlegenen römischen Provinzen wie in Pannonien an der Donau waren oft in der hebräischen Sprache nicht mehr sehr bewandert. Deswegen meißelten sie in die Grabsteine die Menorah ein, als unverwechselbares Zeichen ihres Judeseins. Nach dem Aufstand der Makkabäer vor über 2200 Jahren symbolisiert die Menorah den Sieg des jüdischen Geistes über die Gewalt der syrischen Eroberer im Heiligen Land. Kein Wunder, dass vor 78 Jahren die Menorah in das Staatswappen des neuen Staates Israel aufgenommen wird. Unsere Weisung, unsere Torah sagt über die Menorah: Sie war aus Gold getrieben, der Schaft wie auch die Blumen. Die so bearbeitete Menorah steht für die Einheit unseres jüdischen Volkes, so wie am Leuchter der Schaft die Blumen und die Zweige miteinander verwachsen sind, so soll das jüdische Volk eine harmonische, einträchtige Gruppe darstellen, frei von gesellschaftlichen und politischen Spannungen. Einige unserer Rabbinen weisen darauf hin, dass die Menorah ebenso als Sinnbild der jüdischen Familie verstanden wird. Sie vergleichen das ideale Familienbild mit diesem Leuchter, den einst Moses in der Wüste anfertigen ließ. Nachdem König Salomon den ersten Tempel in Jerusalem gebaut hatte, bestellte er zu dessen Einrichtung 10 goldene Menorot. Die Kohanim, die Priester, aber ziehen die ursprüngliche Form vor, denn die neuen Leuchter von Salomon sind nicht aus einem Stück gegossen, sondern sie bestehen aus einzelnen Teilen, die erst später zusammengesetzt wurden. Diese Besonderheit vergleichen unsere Weisen mit dem klassischen Familienbild. Dort, wo die Beziehungen in der Familie nicht eng geknüpft sind, ziehen die Kinder es vor, kaum dass sie erwachsen werden, ihre eigenen Wege zu gehen. Dagegen halten sie bei einer warmherzigen, eng miteinander verbundenen Familie auch später zusammen. Bei der einen Familie leuchtet jedes Licht der Menorah nur für sich. Bei der ersten von Moses angefertigten Menorah, wie sie die Torah beschreibt, strahlen die Lichter gemeinsam zur Mitte des Leuchters hin. So spiegelt sich in der Familie die seelische Harmonie zwischen den Kindern und den Eltern.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der 5 Bücher Mose von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Zum Schluss hören Sie das Menucho Vesimcho. Übersetzt lautet der Text: Ruhe und Freude, Licht den Juden bringt der Schabbattag, der köstliche Tag. Es singt Kantor Leo Roth.
Simcho la Yehudim, Yoim Shabbos, Yoim Machmadim, Shamra Vesachrov, Eimo Meidim, Kile Shishokoim, Beruim Veyomdim, Shmei Shomayim, Eretz Veyamin, Kol Tzvomoroim, Gvoim Veromim, Amin ve'yodom, chayas ve'yemin, ki b'yodau shem tzor ha'olamim. Yoribaun olam ve'yolmayo, ve'yolmayo. Oh,
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.